Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Marion Bietz.
Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann. Mein Name ist ja schon gefallen, Marion Bietz. Ich komme gebürtig aus dem Schwabenland, aus der Nähe von Stuttgart, aus Schorndorf, und lebe aber seit über acht Jahren in Bebra. Mit meinem Mann Andreas zusammen sind wir dort in der evangelischen Gemeinschaft als Pastoren-Ehepaar angestellt und teilen uns dort gemeinsam die Stelle. Und bei mir kommt dazu, dass ich dann eben noch eine halbe Stelle als Seelsorgerin habe im Verein für Seelsorge und Lebensberatung. Diesen Verein, den gibt es schon seit über 20 Jahren. Und der hat in den letzten Jahren so verschiedene Schwerpunkte aufgebaut. Und meine Aufgabe ist es mittlerweile, dass sich Haupt- und Ehrenamtliche im Bereich der Seelsorge weiterbilden, unterstützen darf, Schulungen anbieten darf zum Thema, wie führt man eigentlich Gespräche? Worauf muss man da achten? Oder auch zu ganz bestimmten Themen, wie geht man eigentlich mit Trauernden um? Wie kann man die unterstützen und begleiten, dass sie gut durch so eine Trauerzeit kommen? Und daneben gehört es dazu, dass ich selber natürlich Seelsorgegespräche führe und anbiete. Und auch solche Sachen wie jetzt heute Abend, dass ich zu Gottesdiensten eingeladen werde, zu Frauenfrühstückstreffen oder Frauenabende und dort das Referat halte. Und das sind so Dinge, die mir sehr viel Freude und sehr viel Spaß machen. Unser Thema heute Abend: Wie kann man eigentlich versöhnt leben? Und als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich eine Geschichte gefunden. Es war ähnlich wie vorher, wo ich gedacht habe, es gibt manchmal so Geschichten, die so unglaublich passend sind. Und so eine habe ich auch entdeckt und habe gedacht, damit möchte ich ganz gerne starten. Ein Vater und sein Sohn leben friedlich beieinander. Sie leben vom Ertrag ihrer Felder und ihrer Herden. Sie arbeiten miteinander und teilen alles, was sie gemeinsam erwirtschaften. Aber dann fängt alles an durch ein kleines Missverständnis. Und eine immer größer werdende Kluft bildet sich zwischen den beiden, bis es schließlich zu einem ganz heftigen Streit kommt. Und von da an mieden sie jeglichen Kontakt zueinander. Keiner sprach mehr mit dem anderen. Eines Tages klopft jemand an der Tür des Sohnes. Es war ein Mann. Er suchte Arbeit. »Kann ich vielleicht einige Reparaturen bei Ihnen durchführen?«, fragte er. »Ich hätte schon Arbeit für dich«, antwortete der Sohn. »Dort auf der anderen Seite des Baches steht das Haus meines Vaters. Vor einiger Zeit hat er mich so schwer beleidigt. Ich will ihm beweisen, dass ich ohne ihn leben kann. Hinter meinem Grundstück steht eine alte Ruine und davor findest du einen großen Haufen mit Steinen. Damit kannst du eine 2 Meter hohe Mauer vor meinem Haus errichten. So bin ich sicher, dass mein Vater mich nicht mehr sehen kann.« »Ich habe verstanden«, antwortete der Mann. Und der Sohn ging für eine Woche auf Reise. Und als er wieder nach Hause kam, war der Mann mit seiner Arbeit fertig. Aber welch eine Überraschung für den Sohn. So etwas hatte er nicht erwartet. Denn anstatt einer Mauer hatte der Mann eine schöne Brücke gebaut. Da kam auch schon der Vater aus seinem Haus, lief über die Brücke und nahm seinen Sohn ganz fest in die Arme. »Was du getan hast, ist einfach wunderbar. Eine Brücke bauen zu lassen, wo ich dich doch so schwer beleidigt hatte. Ich bin stolz auf dich und ich möchte dich von ganzem Herzen um Vergebung bitten.« Und während der Vater und der Sohn Versöhnung miteinander feierten, räumte der Mann sein Werkzeug zusammen und schickte sich an, weiterzuziehen. »Nein, bleib doch bei uns, denn hier ist Arbeit genug für dich«, sagten die beiden zu ihm. Aber der Mann antwortete: »Gerne würde ich bei euch bleiben, aber ich habe anderswo noch so viele Brücken zu bauen.« Ich habe manchmal den Eindruck, wir Menschen, wir bauen lieber Mauern als Brücken. Wir errichten lieber Mauern, als miteinander zu reden, als miteinander ins Gespräch zu kommen, Dinge zu klären und echte Versöhnung zu leben. So viele Freunde und Familie brechen nach einem Streit den Kontakt zueinander ab und reden nicht mehr miteinander. Dann sagt der eine zum anderen, oder man sagt so für sich, man ist viel zu stolz, um auf den anderen zuzugehen, und sagt, wenn der andere was von mir will, wenn er Versöhnung mit mir will, dann kann er doch kommen. Aber entschuldigen muss sich als allererstes der andere bei mir. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche traurigen Geschichten über zerbrochenen Freundschaften, über die bittere Enttäuschung über den anderen, über den verlorenen Draht zueinander. Das alles kennen wir gut. Aber kennen wir auch die andere Seite? Echte Versöhnung? Ein echtes Verzeihen? Ein Neuanfang? Das sind zwei Paar Schuhe. Streit kennen wir. Und Versöhnung? Das ist unser Thema. Wie kann es echte Versöhnung geben? Nach all dem Streit, nach all dem Leid, nach all dem Schweigen, das man sich einander zugefügt hat. Und ich möchte uns dazu ein paar Verse aus 1. Mose 50 vorlesen. Die Verse 15 bis 21. Es sind Verse über Josef und seine Brüder. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns all unsere Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef und seine Brüder waren miteinander verfeindet, getrennt und wieder vereint, versöhnt. Wie konnte das gehen? Ganz kurz erzählt klingt diese Geschichte so. Ein Mann namens Jakob hatte 12 Söhne. Sie hießen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon, Josef und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Von 4 verschiedenen Müttern. Und diese Jungs standen im permanenten Wettbewerb um Papas Wohlwollen. Also ganz normal. Nur Josef war kein normales Kind. Josef war ein Träumer. Einmal träumte er davon, die 11 Sterne, die Sonne und der Mond hätten sich vor ihm verneigt. Was das wohl bedeutete? Sollten das die Brüder sein? Dazu kam, dass er Papas Liebling war. Und dann schenkt dieser Vater ihm eines Tages einen wunderschönen Mantel. Und den Brüdern platzt der Kragen. Sie verhauten ihn so richtig, stießen ihn in ein Loch und verkauften ihn an Sklavenhändlern. Dem Vater erzählten sie, wilde Tiere hätten den Bruder leider umgebracht. Man ist entsetzt. Und hier passiert etwas ganz Typisches. Die Jungs haben Zoff miteinander. Kinder stehen nun mal im Wettbewerb zueinander und haben Konflikte miteinander. Nicht schön, aber durchaus normal. Aber dann überschreiten die Brüder eine rote Linie. Sie greifen zu härteren Maßnahmen. Gewalt, Lüge, Hass und Mordlust. Am Konflikt, da waren alle beteiligt. Aber jetzt gibt es plötzlich Täter und Opfer. Und Schuld ist mehr und anders als ein Konflikt. Josef kommt als Sklave nach Ägypten, macht Schlimmes durch und landet im Gefängnis. Und genau dort dreht sich seine Geschichte. Ein Mitgefangener erkennt sein außergewöhnliches Potenzial. Er kommt frei und berät die ägyptische Regierung. Und das macht er so gut, dass er immer weiter aufsteigt. Er organisiert eine Maßnahme gegen die Hungersnot und das macht ihn zur Nummer 2 in Ägypten. Was für eine steile Karriere, vom Sklaven zum Vizepräsidenten. Was er anpackt, das gelingt. Und alles hängt mit einer Hungersnot im Nahen Osten zusammen. Es sind Zeiten, in denen Menschen fliehen, weil sie sonst verhungern. Zeiten, in denen das knappe Gut für die vielen hungrigen Mäuler kaum reicht. Es treibt Menschen aus der Heimat in die Fremde, in der Hoffnung auf Erbarmen. Flucht und Migration immer wieder. Auch Jakobs Familie treibt es nach Ägypten. Sie ahnen nicht, was dort passieren wird. Sie hoffen auf Unterstützung und treffen auf Josef. Man könnte sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und Josef nimmt sie auf, den alten Vater, die 11 Brüder, den gesamten Tross. Und er versorgt sie. Sie haben Glück gehabt. Den Bruder, den sie unbedingt loswerden wollten, der wird jetzt ihr sicherer Retter vor dem Tod. Soweit die Vorgeschichte. Und jetzt die Geschichte der Versöhnung, so wie wir sie gerne hören würden. Da sitzen sie abends nach dem Wiedersehen auf der Terrasse beisammen. Die Sonne geht unter, ein kühler Wind streicht durch die Bäume und Jakob, der alte Vater, sagt: Jungs, nun gebt euch doch die Hand und vertragt euch wieder. Oder Ruben, der Älteste, schlägt vor: Wir haben Mist gebaut, aber lasst uns doch die alten Geschichten endlich ruhen lassen. Was meinst du, Josef? Oder Levi hat eine fromme Idee. Wir sollen doch einander vergeben, Josef. Komm, wir sehen es ja ein. Das war nicht in Ordnung, aber in Gottes Namen Frieden. Und Josef, der tief berührt ist von dieser unerwarteten Wiedervereinigung, denkt kurz nach und sagt: Ja, das ist jetzt dran. Und alle liegen sich weinend in den Armen. Das würde uns gefallen. So fromm, so schön. Wahrscheinlich greift Simeon zur Gitarre und stimmt Hevenu Shalom Alechem an. Oder Naphtali zitiert den Psalm 133. Wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und am Ende fassen sich alle an die Hände und schauen ergriffen in den Nachthimmel. Aber so war das damals mit der Versöhnung nicht. Und so ist es auch bei uns heute nicht. Die Geschichte der Versöhnung dauert um einiges länger. Ja, sie versöhnen sich tatsächlich. Und danach ist ein gemeinsamer Neuanfang möglich. Ein Leben in Frieden und eine gemeinsame Zukunft. Und ich möchte uns 5 kleine Veränderungen nennen, die passiert sind, die dieses große Wunder der Versöhnung möglich gemacht haben. Denn Versöhnung ist nicht der Normalfall. Deswegen sage ich hier ganz bewusst, es ist ein Wunder. Dass eine Partei sich nicht völlig verweigert und gar nicht mitspielt, ist ein Wunder. Dass nicht die Gefahr neuer Gewalt so groß ist, dass jeder Versuch einer erneuten Anneuerung mordsgefährlich wäre, ist ein Wunder. Dass in beiden die Bereitschaft und die Kraft wächst zu einem neuen Miteinander, ist ein Wunder. Aber dieses Wunder fällt nicht einfach nur vom Himmel. Es sind 5 Veränderungen, die passiert sind, die dieses Wunder möglich machen. Gott wirkt sie und Menschen tun sie. Die erste Veränderung, die passiert ist: Es vergeht Zeit. Dafür muss man nicht allzu viel tun, das passiert ganz automatisch. Aber machen wir uns das mal für einen Moment bewusst. 17 Jahre liegen zwischen Hungersnot, Wiedersehen und Versöhnung. 17 Jahre irgendwie Waffenstillstand, aber auch nicht mehr. Josef gibt seiner Familie ein Dach über dem Kopf und geht seinen Geschäften nach. Keine Klärung. Was müssen das für steife Geburtstagsfeiern gewesen sein? Und das ist eine Großfamilie und das 17 Jahre lang. Man geht sich irgendwie aus dem Weg. 17 Jahre all das Unausgesprochene, Ungeklärte, Verschwiegene. Und wenn sie zusammen sind, spricht niemand darüber. Was für eine belastende Situation. Aber dann gibt es einen Anlass. Jakob stirbt. Und es gibt seine Beerdigung und dann sitzen sie irgendwann allein nach dem Kaffeetrinken am Tisch. Die Gäste sind weg. Der Streuselkuchen ist gegessen und die Brüder spüren, so geht's jetzt nicht weiter. Der alte Vater garantierte so eine Art Sicherheitsabstand. Niemand wagte in seiner Gegenwart den offenen Streit. Aber jetzt ist Jakob weg. Was wird passieren? Die Brüder, die rechnen mit dem Schlimmsten. Josef könnte sich rächen. Und deshalb muss noch einmal der alte Vater Jakob herhalten. Josef, sagen sie, Jakob, unser ehrwürdiger Vater, wollte, dass du uns nichts antust. Wir erfahren hier an dieser Stelle nicht, ob es wirklich der Wunsch vom Vater Jakob war oder ob sich das die Brüder ausgedacht haben, um in Sicherheit zu sein. Aber es macht eines deutlich. Es gibt eine Zeit, die noch nicht reif ist. Und dann aber gibt es die Zeit, wo Dinge reif sind. Und ich hoffe und ich wünsche es für uns, dass es nicht immer 17 Jahre sind. Die zweite Veränderung, die passiert, Josef durchbricht die Familienregel. Man könnte sich nämlich an dieser Stelle fragen, wie kommen die Brüder eigentlich auf die Idee, dass Josef ihnen jetzt nach all den Jahren an die Gurgel will? Er hat sie doch all die Jahre in Frieden gelassen. Das erfahren wir aus ihrer Familiengeschichte. Denn da streiten zwei Werte miteinander. Einerseits achtet man die Väter hoch. Der Respekt vor dem, der der Familie vorsteht, ist gewaltig. Und andererseits ist die Geschichte dieser Familie eine Kette von Zerwürfnissen und Trennungen. Der Urgroßvater Abraham konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammenwirtschaften. Sie mussten sich trennen. Das Verhältnis vom Vater Jakob zu seinem Bruder Esau war eine einzige Katastrophe. Lüge und Betrug waren das ständige Muster ihrer Beziehung. Und wenn sowas ist, dann entwickeln Familien dunkle Geheimnisse und dunkle Regeln. Mit dem reden wir nie wieder. Der ist für uns gestorben. Wenn's hart auf hart kommt, geben wir keinen Millimeter nach. In Jakobs Familie hat der Onkel Esau ein einziges Mal die Regel ausgesprochen, die den Hass mit dem Respekt vor dem Vater Isaak zusammenhielt. Wenn die Beerdigung vom Vater vorüber ist, dann erschlage ich meinen Bruder Jakob. Woher wissen also Josefs Brüder, dass sie handeln müssen? Sie kennen ihre Familienregel. So macht man das bei uns. Und solche Familienregeln sind mächtig. Das war schon immer so. Versöhnung kann es bei Josef und seinen Brüdern nur deshalb geben, weil Josef diese Familienregel durchbricht. Das Leid soll aufhören. Das ist die zweite Veränderung, die passiert. Und was sich jetzt vielleicht hier in dieser Geschichte so einfach anhört, ist etwas, was ganz viel Kraft kostet. In der Seelsorge ist es oft genau der Punkt, der mir begegnet. Die Familienregeln, das, was über einer Familie steht. Und ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Bei uns lautet unsere Familienregel, darüber spricht man nicht. Und ich weiß, das ist eine sehr bekannte, die kommt sehr häufig vor, diese Familienregel. Ich habe für mich irgendwann in meinem Leben gemerkt, dass ich die nicht einhalten kann und auch nicht einhalten will. Dass es Dinge gibt und Momente gibt, wo ich merke, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Unterstützung und da brauche ich ganz bewusst ein Gespräch mit jemand anderem, damit ich selber damit klarkommen kann und in dem Bereich weiter wachsen kann. Und es ist das, wo ich Mut machen möchte. Es lohnt, solche Familienregeln zu durchbrechen. Die dritte Veränderung, die passiert, Schuld wird beim Namen genannt. Es wird schmerzhaft. Wer die Geschichte aufmerksam liest, der spürt, jetzt kommt endlich alles auf den Tisch. Die Brüder beschönigen nichts mehr. Missetat und Sünde nennen sie, was ihr Konto belastet. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft. Wir haben dich um dein Leben betrogen und in Gefahr gebracht. Punkt. Sie sagen nicht, ach Josef, wir haben es nicht so gemeint. Doch, sie haben es so gemeint. Der Bruder muss weg. Und jetzt stehen sie zu ihrer Bosheit. Sie bekennen ihr Versagen. Und Josef bestätigt das Bekenntnis seiner Brüder. Er sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Das Dichten und Trachten der brüderlichen Herzen war böse von Jugend auf. Es ist euch nicht einfach unterlaufen. Ihr hattet nicht einfach nur eine schwache Stunde. Lasst uns die Dinge beim Namen nennen. Eure Pläne waren abgrundtief böse, niederträchtig und gemein. Was passiert hier? Es wird reiner Tisch gemacht. Und das geht nur, wenn endlich eingestanden wird, was tatsächlich geschehen ist. Und das hat was Erlösendes. Die Opfer hören endlich, dass es Unrecht war. Die Täter dürften endlich alle Entschuldigungen fahren lassen, die ihr Gewissen doch eh nie geglaubt hat. Ohne so eine Klarheit ist echte Versöhnung nicht möglich. Da reinigt sich etwas, da löst sich etwas. Da löst sich eine schwere Last, da wird befreiend geweint. In dieser Geschichte weint Josef 7-mal, der Vizepräsident von Ägypten. Das Versteinerte verflüssigt sich in diesen Tränen, weil endlich reiner Tisch gemacht wird. Die vierte Veränderung, die passiert, Josef ist ein anderer geworden. Denn Josef steuert was ganz Entscheidendes bei. Im Laufe seines Lebens und im Laufe der Jahre ist er erwachsen geworden. Er hat seinen Platz im Leben gefunden. Was das bedeutet, sehen wir an der grundlegenden Veränderung. Am Anfang dieser Geschichte ist Josef ein Träumer. 11 Sterne, die Sonne und der Mond verneigen sich vor ihm. Und jetzt am Ende dieser Geschichte, da verneigen sich die Brüder tatsächlich vor ihm. Sie knien im Staub, halbieren ihre Größe und verehren diesen mächtigen Bruder. Doch Josef ist nicht am Ziel seiner Träume angelangt. Jetzt will er nicht mehr haben, wovon er als junger Mann geträumt hat. Erstens, weil er erwachsen geworden ist und zweitens, weil er verstanden hat, dass ein Mensch nur vor Gott anbetend auf die Knie gehen sollte und niemals vor einem anderen Menschen. Der Philosoph Wilhelm Kamlar hat gesagt, beachte, dass der andere ein bedürftiger Mensch ist wie du selbst. Beachte, dass der andere ein bedürftiger Mensch ist wie du selbst. Josef musste einen langen Weg gehen, um Demut zu lernen. Und er hat es auf die harte Tour gelernt. In der Tiefe des ägyptischen Knasts und dann auf der Höhe seiner Macht. Ich bin nur ein Mensch. Und das hat ihn verändert. Und das heilt die Beziehung nun zu seinen Brüdern. Er muss sie nicht mehr besiegen oder über ihnen thronen. Versöhnung wird möglich, weil Josef sich verändert hat und weil er seinen Brüdern auf Augenhöhe begegnen kann. Und die fünfte und letzte Veränderung, die passiert ist, Josef kann im Rückblick sein Leben ganz neu deuten. Er ist versöhnt mit sich und seiner Geschichte. Und das ist ein sehr heikler letzter Gedanke. Heikel deshalb, weil man daraus keinen netten, frommen Kalenderspruch machen kann. So nach dem Motto, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Spruch. Weil dann müsste man doch sagen, dann war das Böse der Brüder doch überhaupt nicht böse, oder? Doch, das war es. Josef kann das jetzt sagen, im Hier und Jetzt, im Rückblick auf sein Leben, als etwas sehr Persönliches. Er hätte es kaum gesagt, als die Sklavenhändler ihn verschleppten. Er hätte es kaum gesagt, als sie ihn in einen Knast verfrachteten. Er kann es sagen, weil er erlebt hat, wie Gott die Dinge auf den Kopf stellt. Er landet als Sklave in Ägypten und dort gebraucht ihn Gott. Er konnte nur dort tun, was so nötig war, ein ganzes Land vor den Zeiten des Hungers zu führen und zu bewahren. Seine eigene Familie fand Hilfe in der bitteren Not, weil er vor langem diesen Weg durch die Tiefe antrat. Das Volk Gottes blieb am Leben, weil ein kleiner Junge aus Jakobs Familie tat, was Gott ihm zumutete und wagte, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und das alles steht ihm jetzt vor Augen. Und er ist überwältigt, weil er erkennt, so groß ist Gott. Solche Wege fallen nur ihm ein. Es ist der Gott, der seinen Leuten manchmal einiges zumutet, aber dann eine große Umkehrung in Gang setzt. Und deshalb kann Josef im Rückblick auf sein Leben sagen, ihr wolltet Böses, ja, aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan, aber Gott auch. Ihr hattet die Kontrolle über mich, keineswegs. Gott hat alles so gewendet, dass es gut werden musste. Und das ist es, was am Ende Josef innerlich öffnet. Was für ein Leben. Und er erkennt für sich, und jetzt soll ich meinen Brüdern nicht vergeben. 5 Veränderungen braucht es für diese Versöhnung. Zeit musste vergehen. Familienregeln werden außer Kraft gesetzt. Schuld wird beim Namen genannt. Menschen werden innerlich verändert. Im Rückblick kann man manchmal Gottes Handschrift erkennen. Das alles nenne ich ein Wunder. Das ist nicht leicht und es gibt es nicht immer. Aber wo Gott zum Zuge kommt und wo Jesus regiert, da kann es passieren. Wo Gott zum Zuge kommt und wo Jesus regiert, da kann es passieren. Ich habe diese Predigt vor einiger Zeit in Bebrain in der Gemeinschaft gehalten. Und wenn man hier vorne steht, dann hat man einen guten Blick auf die Leute, die da sind. Und es war in diesem Gottesdienst, dass eine Frau aus unserer Gemeinde Geburtstag hatte und zwei ihrer Freundinnen zu diesem Gottesdienst mitgebracht hat, weil sie anschließend gemeinsam essen gehen wollten. Und im Laufe dieser Predigt habe ich gesehen, wie diese beiden Freundinnen sich die Hand reichen und bis zum Ende dieser Predigt quasi Hand in Hand da sitzen geblieben sind. Und nach der Predigt kamen sie auf mich zu und haben mir erzählt, was da eigentlich passiert ist. Beide hatten Kinder und das eine Kind hat in der Familie der anderen was kaputt gemacht. Etwas, was einen sehr hohen emotionalen Wert hatte. Und darüber sind diese beiden Familien so in Streit gekommen, dass sie kein Wort mehr miteinander geredet hatten. Aber jetzt war ja die Frau da, die Geburtstag hatte, und ihr zuliebe sind sie beide mitgekommen. Und im Laufe dieses Gottesdienstes haben sie für sich gemerkt, wie doof das eigentlich ist, dass sie nicht mehr miteinander reden, dass es das eigentlich überhaupt nicht wert ist. Und sie haben für sich erkannt, wie schön es doch ist, einander vergeben zu können und gemeinsam neu wieder anzufangen. Wo Gott zum Zuge kommt, wo Jesus regiert, da ist echte Versöhnung möglich. Und deshalb möchte ich am Ende dieser Predigt fragen, was ist dein nächster Schritt? Wofür ist deine Zeit reif? Welche Familienregel kannst du brechen? Welches Böse muss endlich eingestanden werden? Wofür bist du bereit, weil du dein Leben im Licht Gottes neu sehen lernst? Über welche Brücke möchtest du gehen? Oder auch anders gefragt, gibt es eine Brücke, die du gerne bauen möchtest? Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.